Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Parallel Kingdom, Hayden Thorpe. 3:20 lang, ein Lied mit einem Anfang und einem Ende, wie man das in aller Regel zu Recht von Liedern erwartet. Und von daher könnte man beim neuen Album des Berliner Indie-Musikers Valentin Hansen ins Stolpern kommen. Das heißt, The Worthless Album, das wertlose Album, wir kommen darauf zurück. Und wenn man da zum Beispiel den Track Nummer 21 anwählt, dann beginnt er etwas abrupt. Nämlich mit dem Ende eines Songs. Und dann spielt so ein bisschen synthetisches Cello. Dann beginnt im selben Track der nächste Song. Und der reißt wie alle anderen 29 Tracks des Albums nach exakt 29 Sekunden wieder ab. Weiter geht das Lied dann im darauffolgenden Track, der nach dieser knappen halben Minute wieder gekappt wird. Was soll das denn, könnte man sich fragen. Aber fragen wir doch den Künstler selber. Willkommen zum Corso-Gespräch, Valentin Hansen.
Hallo.
Warum 7 neue Songs, auf die Sie ja sicher stolz sind, zerhacken? Warum ein Album mit 30 Tracks zu je 29 Sekunden?
Das Zerschneiden auf 29 Sekunden hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu befreien von dem angehängten Wertesystem, in dem man sich normalerweise befindet, wenn man Songs veröffentlicht.
Nämlich?
Weil, ja. Genau, wenn es in über 30 Sekunden ist, dann geht es in das normale Verwertungssystem rein. Das heißt, ein Stream zählt ab 30 Sekunden und auch monetär wird erst ab 30 Sekunden gezählt. Das heißt, aus diesem System sich zu befreien, das war nur so möglich.
Für alle, die es nicht gleich vor Augen oder Ohren haben, also wenn man auf Spotify eben einen Song streamt, dann kommt ab der Sekunde 31 Geld in den Topf und der Track wird auch gezählt. Das heißt, das ist ein Statement. Also wenn man das statt in 29 Sekunden Tracks in ein paar klare Sätze fassen würde, wie würden die lauten? Was ist Ihr Unbehagen? Was ist Ihre Forderung an Spotify?
Also das Unbehagen äußert sich dadurch, dass ich mit sehr viel Herz und Inbrunst ein Album geschrieben habe und auch Songs vorher geschrieben habe. Und ich dann immer vor den Momenten stehe zu sagen, hey, jetzt veröffentliche ich das. Und dann gibt man das raus in die Welt und es geht so seinen Weg, mehr oder weniger, diese Songs. Und da sind Abläufe, die dann mehr oder weniger erfolgreich ablaufen und am Ende kommt da nicht so besonders viel bei rum. Deswegen ist die Forderung mehr Geld für Musiker und Musikerinnen.
Das heißt, Ihre 29 Sekunden Tracks wären auch ein Plädoyer dafür, dass diese 30 Sekunden Regel überhaupt abgeschafft wird?
Darauf soll es nicht so richtig abziehen, weil ich schon verstehe, wieso die eingeführt wurde, dass man eben nicht sagt, okay, ich zerschneide alle Songs und verdiene dann halt so das Zehnfache in dem Abrechnungssystem, so wie es jetzt ist, macht es schon Sinn. Es geht vielmehr um die Wertigkeit auch eines längeren Songs. Also ich stehe vor der, wenn ich einen Song veröffentliche, habe ich keine Wahl. Ich muss das in dieses System reingeben, was mir 0,004 Euro ungefähr pro Stream zurückzahlt. Und das war jetzt der einzige Weg, mich dem zu entziehen.
Ihr erfolgreichster Track bisher ist Killing a Friend von 2019. Der steht bei Spotify im Moment bei gut 1,7 Millionen Abrufen. Das ist ganz stattlich. Wie viel springt dabei raus, wenn ich fragen darf?
Ich glaube, ich habe das mal, das müssten so 6.000 Euro gewesen sein, vielleicht. Aber ich kriege halt auch alles davon, weil ich jetzt keinen großen Label-Deal abgeschlossen habe und auch kein Management zu bezahlen habe. Das heißt, wenn man sich da anders aufstellt, dann wird es natürlich auch immer weniger.
Natürlich könnte man sich auch sagen, wenn einer ein neues Album auf den Markt bringt, dann muss er dafür sorgen, dass die Leute darüber reden, zum Beispiel mittels so einer Protestaktion. Spielt das auch eine klitzekleine Rolle dabei, dieser Promotion-Effekt?
Also die Idee war vorher da, oder die ist entstanden, nachdem das Album fertig produziert war. Und irgendwie diese ganze Streaming-Thematik war eh sehr präsent in meinem Kopf und das kam dann als Idee damit rein und dann merkt man natürlich, okay, es ist ein aktuelles Thema. Aber es war jetzt nicht der erste Grund, das zu tun, sondern es war dann, nimmt man dann mit.
Aber dann reden wir doch auch noch ein bisschen von der Musik selber, anstatt nur von dieser Aktion, mit der Sie sie veröffentlicht haben. Sie sind Jahrgang 94. Welche Musik hat Sie denn begleitet bei Ihrem eigenen Musikerwerden? Wer war Ihnen ein Vorbild?
Also ich war schon immer sehr Popmusik, also Chart in, auch Musik, die viel in den Charts stattgefunden hat. Viele Indie-Gitarrenmusik-Sachen, also meine erste CD war dann Mandu Diao zum Beispiel. Und dann wurde das mit den Jahren auch immer Rap-lastiger, also viele Einflüsse, die dann auch über Kendrick Lamar und also viel Hip-Hop auch gehört. Und dann gibt es jetzt, ja, jetzt mittlerweile ist es ja ein breites Feld und es gibt ja diese komplette Zugehörigkeit zu einem Genre nicht mehr so doll, aber ich war schon immer sehr offen für Balladen.
Und das selber machen und eben nicht nur hören, ging das schon im Dorf in Schleswig-Holstein los, wo Sie herstammen, bevor Sie nach Berlin gingen?
Ja, das hat mit 13, 14 angefangen und dann mit 19 bin ich dann nach Berlin und da wurde das dann professionalisiert.
Und jetzt ist das so eine Art, ich sag mal, Autotune, Pop mit Hip-Hop und R&B-Einflüssen, entschleunigt, melancholisch. Einverstanden mit der Beschreibung?
Gehe ich mit.
Was ist Ihr Ziel, wenn Sie einen Track machen? Denn Sie machen ja keinen Charts-Pop. Das zerhacken Sie ja dann soundmäßig auch.
Ja, also es geht mir schon um die Eingängigkeit, die dann Popmusik hat. Also da bin ich selbst großer Fan von und will ich auch mit meiner Musik selbst schaffen, dass es keine große Hürde ist, die Songs zu hören und dabei etwas zu fühlen. Und dann ist aber trotzdem noch der nächste Anspruch, das in einer ästhetischen Welt stattfinden zu lassen, die dann vielleicht nicht mehr ganz so glatt ist.
Wobei Sie jetzt in Berlin auch Videos drehen und Grafikdesign machen, auch für andere. Sie haben ein Label gegründet, Killing a Friend. Wie verzettelt man sich da nicht? Oder wie sieht eine Arbeitswoche von Valentin Hansen aus?
Ja, das ist eigentlich so, dass ich versuche, alle ein, zwei Stunden den Job zu wechseln. Also, dass ich in den Tag starte und weiß, okay, ich muss hier Sachen machen, die sind visuell und hier Sachen machen, die sind audio-tief. Und dazwischen zu wechseln ist sehr, sehr inspirierend, weil natürlich, wenn man sich über eine Zeit lang alles auf die Ohren gibt, dann ist da irgendwann zu viel und dann zu wechseln und zu sagen, okay, jetzt geht's darum, konzeptuell an etwas zu arbeiten. Also ich versuche da eigentlich, dass sich die Sachen gegenseitig inspirieren und da die Sachen sehr oft sehr nah beieinander liegen, ergänzen die sich gut.
Welcher Part treibt Sie gerade am meisten um oder ist der wichtigste, der aufregendste?
Also jetzt, da dann letzte Woche das Album rausgekommen ist, ist das natürlich irgendwie so im Vordergrund, aber auch da gibt es ja viele Facetten, also über die Videoarbeit für dieses Album und dann aber auch davor die Albumproduktion und aber auch das ganze Konzept. Also das ist auf jeden Fall gerade, steht vorne an, aber sonst gibt es auch noch ein paar weitere spannende Projekte, die am Machen sind.
Zum Beispiel?
Jetzt arbeite ich seit einiger Zeit zum Beispiel mit dem Musiker Mavi Phoenix zusammen und da sind zwei Videos schon entstanden und entstehen jetzt auch weitere visuelle Arbeiten. Das ist zum Beispiel.
Wird es denn das Worthless-Album auch live zu sehen geben? Ist ja alles auch nicht so einfach noch.
Ich bin total über die Produktion ans Musikmachen rangekommen damals. Und das ist auf jeden Fall auch der Hauptgrund, wieso ich das mache, dass ich mich alleine ins Zimmer setze und da an den Songs schraube. Deswegen ist der Live-Aspekt da noch gar nicht ein großer Teil von. Und wird es wahrscheinlich auch erst werden, wenn es einfacher ist, aufzutreten.
Und gibt's die Songs des Worthless-Albums tatsächlich nur zerhackt oder auch in der herkömmlichen Version? Also es tut einem als Musiker sonst doch schon auch ein bisschen weh, oder?
Ja, definitiv. Als ich die Idee hatte, war auch die Überlegung, die Idee für ein neues Album zu nutzen, was man dann vielleicht schneller und herzloser produziert und trotzdem diese das Zerhacken machen können. Aber dann haben wir auch gemerkt, dann tut es nicht weh, dann ist es nicht, dann zählt es nicht so richtig. Und da mussten jetzt diese Songs drunter leiden. Und die gab es in einer ganzen Form, weil die Idee erst kam, als das Master schon da war. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch so habe in der Originalform. Ich sehe nur diesen Ordner mit den 30 Songs.